Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von AI Brainstorming. Hier bekommst du Wissen, das du morgen schon umsetzen kannst. Du erfährst, auf welche Trends du aufspringen solltest und welche du besser liegen lässt. Dazu gibt es Anwendungsbeispiele, die nicht nur auf dem Papier funktionieren. Und selbstverständlich kommt alles aus erster Hand. Expertenwissen direkt aus der Praxis. Lass uns also loslegen. Servus Hannes, heute räumlich getrennt.
Hallo Philipp.
Ich sitze heute in Wien. Wir haben aber nichtsdestotrotz, weil wir ja letztes Mal dreimal verschoben haben, sind wir jetzt ganz fest dahinter, wirklich alle 14 Tage eine neue Folge aufzunehmen. Und wir haben einen Haufen spannende Themen mit.
Es nimmt auf alle Fälle Formen an, macht super viel Spaß und jetzt schon die dritte Folge.
Sehr gut. Lass uns am besten gleich einsteigen. Wir haben uns ein bisschen vorgenommen, so dieses Ereignis der Woche, was jetzt die KI betrifft, gleich mal mit dem zu starten. Hannes, was war für die so das Ding der Woche?
Ja, also mein großes Happening dieser Woche ist die Einladung zu Sora 2. Wohlgemerkt nicht Sora 2, das Video-KI-Modell, sondern die Social-Media-Plattform. Und das ist wirklich total spannend, denn OpenAI hat hier einfach TikTok kopiert und der Content ist ausschließlich KI. Man kann hier quasi sich selbst einscannen, indem man seine Stimme klont und sein Gesicht einscannt und damit alle möglichen Videos erstellt. Und ja, das ist super spannend, in welchen Bereichen jetzt KI schon vordringt. Und die Qualität ist absolut faszinierend, was da rauskommt. Es macht auch ein wenig süchtig. Man denkt sich, wie bei TikTok, ein Video gebe ich mir noch. Und ja, bin super, super interessiert und bin super gespannt, wie sich das noch weiterentwickelt.
Ich bin auch gespannt. Ich hab da nur das eine Video, da gingen ja jetzt so unterschiedliche Videotrends umher, so twerkende Bären und Grundeinstellungen ja. Kann man dann quasi mit deiner Stimme und deinem Gesicht auch noch machen. Vielleicht stellen wir das Video mal online.
Ganz, ganz gerne. Also es gibt jetzt einige Videos, wo ich mit Sam Altman tanze oder wo ich mit meiner Katze twerke. Ich glaube, das braucht die Welt. Ist, glaube ich, ein Experiment, mal sehen, wo das Ganze hinführt. Leider noch nicht in der EU, bekommt man nur mittels Einladung und mit einem US-Apple-Account. Aber ich denke, das wird auch im Laufe der nächsten Monate in die EU kommen.
Ich als leichter Zyniker würde jetzt sagen, wichtig ist, dass Katzen dabei sind im Video. Aber es ist wirklich verblüffend, ich habe ein paar Videos gesehen, wirklich verblüffend, wie originalgetreu auch Gesichtszüge und Bewegungsabläufe sind.
Man sieht es auf alle Fälle noch, dass es KI-generiert ist. Das ist aber wirklich nur mal eine Frage der Zeit, bis das wegfällt. Und ich frage mich selbst, wird es eine Zukunft geben, in der man wirklich rein nur auf KI-Basis Social Media betreiben kann? Hat das eine Zukunft? Bleibt es ein Experiment? Es bleibt auf alle Fälle spannend. Aber Philipp, was war dein Happening der Woche? Das würde mich jetzt auch wirklich interessieren.
Also mein Happening der Woche, da bist du nahe neben mir gesessen. Wir haben Ende letzter Woche, und das zähle ich zu diesem Wochenabschnitt dazu, erste Mal einen Brainy Agent über Dateistrukturen suchen lassen, beziehungsweise auch diese Token-Size-Limits ausgehebelt. Und nachdem ich ein bisschen weiß, was so die momentanen Pain-Points bei der Nutzung von KI sind, schaue ich da sehr glücklich in die Zukunft und kann es kaum erwarten, bis wir das eben ausrollen, weil wir damit natürlich sehr, sehr viele Thematiken mit großen Dateimengen, riesengroßen Excels, Auswertungen und so weiter löst. Und da freue ich mich schon wahnsinnig drauf und ich war auch wirklich begeistert, wie gut und wie verlässlich das Ganze funktioniert. Ich muss dann gleich wieder an dich weitergeben, Hannes, weil du vielleicht zum technischen Aspekt dahinter nur kurz anreißt, was jetzt dann zukünftig KI-Assistenten dazu zu Agents macht.
Also zuerst mal freut es mich sehr, dass ich einen Anteil hatte bei deinem Happening der Woche. Hab mich auch total geflasht. Ich arbeite ja jetzt schon länger an dieser Thematik Agenten und wie wir das quasi unseren Kunden bringen können. Letzte Woche gab es jetzt diese erste Demo und das ist wirklich total faszinierend. Also wir gehen da in eine neue Ära der KI-Assistenten, nämlich jetzt der Agenten. Und ich denke, da müssen wir mal in Zukunft in der Tiefe darüber sprechen, wie die Systeme funktionieren, auf was man achten sollte. Aber ganz kurz gesprochen, gibt man quasi einen Agenten Zugriff auf einen Computer und der kann über diesen Computer wirklich Aufgaben lösen. Und man ist nicht mehr direkt gebunden an gewisse Limits, sei es Files, sei es Kontext etc.
Ich glaube auch, dass man da nicht nur eine, sondern mehrere Folgen eines Podcasts füllen könnte. Wenn das jetzt von unseren Hörern sehr interessiert, schreibt uns das vielleicht auch gerne in die Kommentare. Dann würden wir uns da mal mit einem Deep Dive diesem Thema widmen. Ja, das heißt, unsere zwei spannenden Happenings der Woche. Wir haben natürlich auch ein paar detailliertere Punkte vorbereitet und einer beschäftigt uns eigentlich jetzt schon eine gewisse Zeit. Es ist so dieses Thema, wie soll ich denn mit KI starten als Firma, als Unternehmen?
Philipp, da hätte ich eher eine Frage. Ich bin ja der Totaltechniker, also ich habe ja grundsätzlich große Schwierigkeiten, so wirklich die Use Cases zu sehen. Und sehe es aber, du bist ja wirklich sehr nahe am Kunden und machst ja wirklich Prozessanalysen etc. Das passt jetzt gut zu unserem Punkt. Möchtest du vielleicht mir mal erklären, wie man KI in die Firma einführt? Was du achtest, wie du die Probleme erkennst, wie du quasi mit den Kunden sprichst und wo die Einstiege sind, damit man quasi auf Kurs kommt?
Ja, gern. Und zwar, das ist genau mein täglich Brot. Man ist da ein bisschen so in diesem zweischneidigen Schwert. Einerseits spricht man von einer Technologie, die es Punkt 1 noch nicht lange gibt. Andererseits entwickelt sich diese Technologie in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit weiter. Das heißt, wie würde ich jetzt einem Geschäftsführer erklären, dass er KI genau in diesen Fällen braucht? Da ist auch das Thema, dass wir relativ breit gefächert unterwegs sind bei unseren Kunden. Das heißt, die Anwendungsgebiete sind mannigfaltig. Und im ersten Schritt gilt es herauszufinden, wo die Painpoints liegen. Das ist sehr unterschiedlich bei den Firmen. Ab und zu weiß man vom Kopf der Firma, also von der Geschäftsführung her genau, wo man da jetzt ein gewisses Potenzial sieht oder wo man da einfach Verbesserungen haben möchte. Andererseits kommen diese Impulse auch von den Mitarbeitern. Das heißt, die Mitarbeiter haben schon mal Berührungspunkte gehabt mit ChatGPT, was auch immer, haben dann gewisse Sachen ausprobiert, natürlich alles mit anonymisierten Daten und so weiter. Das heißt, die Vorbereitungsarbeit war sehr groß. Und man kommt dann zu solchen Firmen und stellt so all along die Frage, wo glaubt ihr, kann euch KI helfen? Und das war lange Zeit einfach die falsche Frage.
Also was ich ja total erlebe bei Kunden, ist, wie du gesagt hast, so die falsche Frage. Und da sind wir wieder beim, ich möchte gern bitte die eierlegende Wollmilchsau, die komplett meine Firmenstrukturen morgen übernimmt. Wie gehst du denn da mit solchen Vorstellungen um? Also das ist ja wirklich ja oft so, dass man von der KI erwartet, wir sagen es immer recht humorvoll, dass man die KI den Kaffee kocht und den Geschirrspüler ausräumt. Das ist oft die Erwartungshaltung, so ist aber nicht die Realität. Wie gehst du da um?
Ich versuche, Personen zu erden. Und zwar erden hinsichtlich ihrer Erwartungen. Man kriegt jetzt über die Medien sehr viel mit, was denn alles möglich ist. Du hast zuerst gerade gesagt, Video von dir erstellen dauert nur mehr ein paar Sekunden und du kannst fliegen und mit Sam Altman tanzen. Was auch immer. Es geht einfach darum, man muss unterscheiden, möchte man sich mit KI spielen und einfach Sachen ausprobieren oder möchte man tatsächlich in seinem Arbeitsalltag Erleichterung schaffen. Es geht dann teilweise wirklich darum, dass man dann sagt, wo sind die größten Painpoints, wie löst du das Problem jetzt, beziehungsweise fällt mir auch auf, dass diese Painpoints gar nicht als Painpoints betrachtet werden, sondern das ist halt einfach gegeben. Das ist meine Arbeit. Wenn man das Ganze dann hinterfragt, also es ist eine sehr, sehr interaktive Thematik, man muss halt dann fragen, okay, warum tust du das? Wieso musst du dich da jetzt 25 Minuten hinsetzen und das abtippen? Wieso beantwortest du dieses E-Mail nicht einfach mit Spracheingabe und solche Thematiken? Dann kommt man aber sehr schnell drauf, weil man halt einfach einen unmittelbaren Impact fühlt. Das heißt, man kann dem Interessenten oder dem Kunden unmittelbar zeigen, schau her, du sagst es jetzt da rein, du ladest es da hoch und das ist der Output. Das sind 10 Sekunden dazwischen und jedem wird klar, okay, das ist ein Zeitersparnis. Das Tolle nebenbei ist, wenn man sich dann diesen Output anschaut, erkennt der User auch, dass es tatsächlich nur unter Anführungszeichen ein Zeitersparnis oder Qualitätssteigerung ist, es ihn persönlich aber sehr wohl braucht, damit er das Ganze verifiziert. Und so findet man eigentlich sehr, sehr schnell, also bei unseren Demo-Terminen, die man sich natürlich auch Werbung in eigener Sache bei uns auf der Homepage entsprechend buchen kann, braucht man so zwischen 20 und 35 Minuten. Dann hat man einfach ein, zwei Use Cases herauskristallisiert und man hat wirklich handfeste Themen, über die man sprechen kann. Man theoretisiert nicht herum, sondern man hat wirklich Use Cases, wo man dann sagen kann, okay, das Investment in ein KI-Tool zahlt sich für mich aus oder nicht.
Okay, das heißt, du schaust wirklich jetzt, sage ich mal, nach kleinen, greifbaren Problemstellungen, wo KI eine Lösung direkt bieten kann. Das ist nämlich, finde ich, genau der richtige Ansatz, weil durch viele kleine Einsparungen oder durch viele kleine Automatisierung wird irgendwann eine große. Und das ist ja quasi der spannende Weg, was KI jetzt quasi ermöglicht.
Er hat die Werbung gemacht. Was wären die großen Erfolge ohne den kleinen? Das ist also ein Werbeslogan, der sich bei mir eingebrannt hat. Und es geht genau um das. Es geht jetzt nicht darum, dass ich jetzt 90% meiner Dienstleistung oder meiner Beratungsleistung einfach an KI-Agenten umhänge und jeder meiner Kunden darf dann mit der KI sprechen, sondern es geht darum, dass ich genau für diese Beratung entsprechend Zeit finde, Zeit habe, mich entsprechend vorbereiten kann und wenn einfach den menschlichen Faktor da mehr nach vorne kehre und ich mich nicht mit Schreiberei, Sortiererei oder Zusammenfassungen beschäftigen muss.
Super, super spannend.
Ja, es ist jeden Tag super spannend.
Also wie gesagt, ich bin Techniker mit Leidenschaft. Ich habe oft ein bisschen das Problem, die Stimme des Kunden zu sehen. Ich bekomme natürlich auch diese Anfragen, ich hätte gern das allumfassende System und bei mir rattert es dann, wie setze ich dieses allumfassende System um? Aber das ist einfach der falsche Weg. Der falsche Weg ist einfach wirklich die Identifikation des Problems und eine Lösung für dieses Problem zu suchen. Und meistens ist ein großes Problem eine Vielzahl von vielen kleinen Problemen.
Ja. Und da jetzt noch auch, wenn wir über die Ausrollung oder Implementierung von KI gesprochen haben, einfach die Herangehensweise, wie Firmen herangehen, hängt sehr, sehr stark von der Firmenstruktur ab. Oft überlegt sich die Geschäftsführung, was man denn mit KI machen könnte und informiert sie im Vorfeld. Oft machen das die Mitarbeiter. Oft ist es ein wunderbar harmonisches Zusammenspiel aus beiden Parteien sozusagen. Was auch noch eine oft gestellte Frage ist, soll ich jetzt gleich mit allen Mitarbeitern auf KI umsteigen oder soll ich das jetzt nur mit einer Fokusgruppe machen? Also soll ich dieses KI-Angebot absichtlich reduzieren, damit die Leute neugierig werden? Da gibt es kein richtig und kein falsch. Es gibt Firmen, die sagen, okay, alle sollen das nutzen. Wir machen für alle Schulungen, wir machen für alle AI-Zertifizierungen, damit jeder das Handwerkzeug hat, diese Programme zu bedienen. Einige sagen aber auch, okay, wir starten da mit 5, 10 Leuten, wie auch immer. Und die tragen dann das Wissen und natürlich auch die entsprechende Neugierde in die Firma hinaus. So gesehen, Fluch und Segen zugleich, man kann da keinen Fehler machen. Ich glaube, jeder Unternehmer, jeder Geschäftsführer kennt die Struktur in seiner Firma, er kennt auch das harmonische Zusammenspiel zwischen Abteilungen, wie auch immer. Und die können das am besten beurteilen. Und oft kommt halt einfach auch der Wunsch von den Mitarbeitern, mit einer KI-Lösung arbeiten zu wollen. Und es gibt eigentlich nur einen einzigen Fehler, den man machen kann, und zwar, dass man das KI-Thema verbietet. Man sollte in einem Unternehmen einfach ein sicheres Umfeld schaffen, mit KI zu arbeiten, entsprechende Weiterbildungs- und Fortbildungsmöglichkeiten und der Rest ergibt sich. Also wir haben ja auch die Rückmeldung unserer Kunden, da haben sie User-Assistenten gebaut, da wäre ich im Traum nicht drauf gekommen, dass man das machen kann. Und die haben sich halt wirklich hineingetigert in das Thema und haben gesagt, okay, das interessiert mich, das stört mich in meinem täglichen Tun oder es hält mich auf. Und haben dann tatsächlich eine Lösung gefunden dafür, völlig selbstständig. Und das ist so das wahre Gold, das man in einer Firma haben kann und dieses Gold sollte man auch fördern.
Du hast komplett recht damit. Also gerade verstehe ich überhaupt nicht, wie wirklich Firmen sagen können, KI gibt es bei uns nicht, KI wird verboten aus Angst. Diese Angst wird meiner Meinung nach zum Untergang führen, wenn man das wirklich auf die Spitze treiben möchte. Man wird einfach links und rechts überholt. Und es ist einfach eine Technologie, die nicht mehr wegzudenken ist. Das ist genauso, wie man sagt, wie man vor 20 Jahren gesagt hätte, nein, also das Internet, das brauchen wir nicht. Das ist komplett Schwachsinn, lässt die Menschen nur verdummen, auf den Webseiten zu scrollen. Was tun unsere Mitarbeiter im Internet? Also das ist für mich schwer zu begreifen, warum Firmen so agieren. Und warum dass sie das so machen? Es gibt mittlerweile tolle Umgebungen, wo man auch in hochkritischen Systemen KI sicher einsetzen kann. von der Medizin bis für Rechtsanwälte gibt es mittlerweile wirklich gute Lösungen. Und ja, ein Nein ist hier sicherlich ein schlechtes Omen für die Zukunft des Unternehmens. Bisschen hart ausgedrückt, aber da stehe ich dazu.
Ja, und das ist lustigerweise gänzlich branchenübergreifend. Vielleicht so ein kurzes Happening of the Day. Wir suchen ja gerade einen Senior-Entwickler. Wir haben heute am Nachmittag einmal kurz telefoniert. Es ist scheinbar auch für Entwickler schwierig, Firmen zu finden, die da jetzt auf neue Technologien setzen. Das heißt, eigentlich eine Branche, die ständig im Wandel der Zeit ist, hat da auch Adaptionsschwierigkeiten. Vielleicht kannst du da noch leichte Insights geben.
Ja, sehr gerne. Also ich kann einmal grundsätzlich sagen, die Softwareentwicklung, es ist grundsätzlich schwierig, gute Talente zu finden, auch Talente, die Erfahrung mitbringen, ist grundsätzlich schwierig. Wir müssen aber jetzt ganz ehrlich sagen, dass wir jetzt nicht dieses Problem haben. Wir haben wahnsinnig viele Bewerbungen und wahnsinnig viele gute Gespräche. Und was wir jetzt aus den Interessenten quasi mitgenommen haben, ist, dass die Technologie, die wir zum Beispiel jetzt einsetzen und das, hey, mit KI an etwas arbeiten, dass das nicht gegeben ist in vielen Branchen. Und viele Seniore Softwareentwickler sind auf der Suche, die wollen mit KI arbeiten, die wollen sich weiterentwickeln und die Firma sagt nein. Und jetzt suchen die natürlich händeringend einen Job, der ihnen das bietet. Und ja, man kann jetzt jammern sozusagen, sagen, ich finde keine neuen Mitarbeiter, oder man überdenkt eventuell mal, wie man quasi mit solcher Technologie umgeht und wie man ein möglichst attraktiver Arbeitgeber sein kann.
Zieht sich quer durch. Ich kenne das aus der Rechtsbranche. Schreibkräfte, gute Schreibkräfte findet man sehr selten. Ist genau das gleiche Thema. Gebe ich dort meinen Mitarbeitern ein Werkzeug zur Hand, wo man halt nicht mehr stupid abtippen muss, sondern halt eine entsprechende Erleichterung findet, macht das Arbeiten auch mehr Spaß. Das heißt, man macht sich ja mit KI auch als Arbeitgeber interessanter.
Definitiv. Und da sind wir wieder bei Folge 1, was wir kurz besprochen haben. Lass die Menschen wieder zum Kind werden. Diese kindliche Neugierde, die bringt einfach Opportunitäten in die Firma, die es jetzt vorher nicht gegeben hat. Also wie du sagst, es gibt jetzt Kunden, die haben KI-Agenten geschrieben, wo wir auch noch was lernen können. Und so soll es sein. Also da befruchtet einfach eine Idee der anderen und gibt da wirklich coolen Mehrwert quasi für alle.
Definitiv, ja. Ja, kurz abgetaucht in die Thematik KI-Einführung oder KI-Ausrollung in Unternehmen. Was haben wir noch mit? Ich habe gelesen, ChatGPT stellt Medizin- und Rechtsservice ein.
Gott sei Dank, sage ich da nur.
Ja.
Also klingt jetzt ein bisschen harsch, aber ist der richtige Schritt, denn ist jetzt natürlich jetzt nicht so heiß gegessen, wie es jetzt überall wieder in den Medien gezeigt wird. Es ist Folgendes. Man muss sich vorstellen, ChatGPT hat 800 Millionen User. Die meisten davon sind keine zahlenden Kunden und bringen quasi in gewissen Branchen ja keine Erfahrung mit. Also natürlich, wenn ich jetzt ChatGPT frage, mir tut mein linker Arm weh, dann werde ich jetzt keine qualifizierte medizinische Auskunft bekommen oder auch bei Rechtsthematiken. Ein ChatGPT wird mir keine Anklageschrift erstellen können und ich brauche keinen Rechtsanwalt mehr. Und das ist ja genau der Punkt, den, glaube ich, viele Leute einfach nicht verstehen, dass KI ein Beschleuniger ist für die eigenen Fähigkeiten, aber nicht die eigenen Fähigkeiten in naher Zukunft ersetzen wird. Und das ist jetzt einerseits so diese Angst, mit der die viele Menschen gerade haben, dass KI sie ersetzt. Und genau diese Headline meines Erachtens zeigt, dass diese Angst eigentlich unberechtigt ist und dass sie eigentlich nur das Beste aus dem Menschen quasi rausholen kann, indem man einfach wirklich repetitive Aufgaben einfach automatisieren kann, das Tool einfach nutzen kann für Wissensgenerierung, das Tool einfach für Schreibhilfe etc. Einfach wirklich den Fokus aber dann trotzdem mit der Kontrolle und Qualitätssicherung beim Menschen zu lassen. Darum finde ich das eine sehr gute Neuigkeit.
Da gebe ich dir natürlich vollkommen recht, ist genau das, wo man sagt, okay, man möchte jetzt mit KI nicht Millionen Arbeitsplätze wegrationalisieren, sondern wenn man gewisse Skills hat, werden diese Skills mit KI noch besser. Genauso sollte man es nutzen.
Ein anderes Thema ist ja auch, gab es jetzt vor kurzem einen Standardartikel bezüglich KI-Verarbeitungen in Schriftsätzen bei Rechtsanwälten, ähnliches Thema. Also wenn man natürlich jetzt einfach alles der KI machen lässt, ohne das zu prüfen, ohne den richtigen Kontext zu geben, ohne den richtigen Prompt zu setzen und dann wirklich einfach dieses Human in the Loop komplett vernachlässigt, ja, dann kommen einfach falsche Sachen raus und das schwächt einfach das Image von der Kanzlei. Und da sollte man einfach wirklich aufpassen und das Ding wirklich zur Beschleunigung nutzen und nicht zum Autopiloten nutzen, ihr nichts mehr selbst zu machen.
Ist eine interessante Entwicklung, weil genau in dem Standardartikel steht halt eben auch, dass man quasi seine Schriftsätze sich urheberrechtlich schützen lässt, was natürlich nur bis zu einem gewissen Grad möglich ist. Auch da liegt die Erleuchtung im Detail, sage ich jetzt einmal. Da spricht man davon, dass man heute jetzt irgendwelche Schriftsätze in lernende KI-Systeme hochlädt und die tatsächlich von diesem Know-how partizipieren. Wenn man jetzt von DSGVO-konformen KI-Modellen spricht, wo es eben kein Anlernen der KI gibt, wo die Daten die EU nicht verlassen und so weiter, kennen das, trifft das natürlich nicht zu, weil in dem Fall ja KI tatsächlich als Werkzeug dient und nicht als Werkverwerter, so haben sie das in diesem Artikel sehr gut tituliert. Genau auf das muss man halt aufpassen, dass man nicht völlig zwangs- und hirnbefreit Sachen auf irgendwelche kostenlosen Modelle loslässt, weil da gibt es tatsächlich entsprechende Folgen.
Du hast das kurz angesprochen, können wir auch vielleicht noch kurz sagen, lernende Systeme. Das ist ja grundsätzlich ja auch ein Trend, der jetzt Gott sei Dank auch ein bisschen wieder in den Hintergrund rückt, war vor einem halben, dreiviertel Jahr ein ganz großes Thema, dass man wirklich selbst lernende KIs quasi nutzt, die immer intelligenter werden anhand der Basis, die man ihnen gibt. Ist auch meines Erachtens der falsche Weg. Ich glaube, hier ist einfach wirklich dieses magische Wort Context Engineering. Man muss nicht eine KI noch trainieren, dass sie individualisierter auf sich selbst ist oder auf die Kanzlei oder auf die Firma ist, sondern man muss einfach wirklich eine KI führen, aber die nicht trainieren lassen. Das ist grundsätzlich immer ein schwieriges Thema. KI-Training ist sehr, sehr teuer und der Outcome ist auch jetzt nicht so viel besser, wie wenn man jetzt einfach wirklich gutes Context Engineering nutzt, hier die richtigen Informationen mit dem richtigen Prompt quasi verbindet und tolle Ausgaben bekommt. Geht Gott sei Dank in Richtung, dass man das jetzt einfach nicht mehr macht, aufgrund auch der tollen neuen Modelle, die mittlerweile einfach ein so großes Weltwissen schon haben. Die wissen, wie man Grammatik schreibt, wie man Rechtschreibung macht. Da muss man jetzt nicht mehr trainieren, wie eine Satzstellung richtig ist.
Auch erschreckend, wie gut Fachvokabular entsprechend abgebildet wird. Also da sind Rechtsanwälte und Ärzte immer sehr verblüfft, dass da Medikamentennamen und solche Themen halt einfach richtig sind. Aber ich glaube, das Thema Content Engineering ist jetzt schon ein paar Mal gefallen. Genau zu diesem Thema werden wir dann, wenn wir in diese Agent-Thematik einsteigen, sicher nochmal eine eigene Folge machen.
Das bringt mich vielleicht noch zum interessanten Punkt. Es gab ja auch noch ein anderes Happening letzte Woche, und zwar gab es ein neues KI-Modell, das gerade in der Softwareentwicklung in aller Munde ist. Das ist Chimica 2. Das ist ein chinesisches Model und habe das jetzt sehr spannend gefunden bezüglich der Qualität und wie das quasi entwickelt ist. Chimica 2 ist ein tolles Open-Source-Modell. Open-Source heißt quasi wirklich, dass der Source-Code und das Modell quasi wirklich öffentlich zur Verfügung steht und man hier wirklich selbst quasi nochmal die Regler drehen kann und das in gewisse Bereiche optimieren. Aber was auch damit möglich ist, dass man quasi dieses Modell bei sich selbst hostet und dadurch wirklich komplett autark ist und nicht abhängig von großen Online-KIs. Und die Qualität ist sensationell. Also bewegen wir uns hier wirklich unter den besten Modellen, also annähernd so gut wie ein Sonnet 4.5, teilweise besser wie ein GPT-5. Und es ist wirklich spannend, wie hier da nochmal die Szene etwas durchgerüttelt wird.
Open-Source-Modelle, da schwirrt in unseren Köpfen Llama, also diese Meta-KI, wo wir unzählige Kunden haben, die gesagt haben, wir haben mit dem experimentiert, wir haben das auch irgendwo einmal auf ein Apple Studio laufen gehabt oder auf ein Mac Mini und der Output hat halt echt zu wünschen überlassen. Du würdest jetzt dieses KI-Modell, Chimica 2 oder Chimica 2,
Chimica 2, ja genau. Chimica 2. Also wie man es jetzt ausspricht.
Du würdest jetzt dieses Chimica 2 nicht erwähnen, wenn das nicht wirklich explizit besser wäre wie diese anderen Open-Source-Modelle, die man heute so kennt.
Ja, es gibt mittlerweile wirklich schon tolle Open-Source-Modelle. Also OpenAI hat ein Open-Source-Modell rausgebracht. Ja, Meta ist auch mittlerweile sehr, sehr gut mit den neuen Llama-Modellen. Aber gerade die Modelle aus China, das ist ein OpenSeq, das ist ein Chimica 2, die sind halt wirklich sehr besonders, weil sie ultra-effizient sind. Also die können mit der Effizienz von großen Foundation-Models wie von OpenAI oder Anthropic, die können da nicht mithalten. Jetzt habe ich da eine Frage für dich. Also dieses Open-Source-Modell, das ist ja trainiert auf alles Wissen der Welt. Wie groß schätzt du, ist der Download von diesem Modell? Ein Modell, das quasi das komplette Wissen dieser Welt, also alles, was im Internet verfügbar ist, auf dem die Trainingsdaten basieren, wie groß schätzt du, ist dieses Modell im Download?
Mein Papa hat immer gesagt, bevor du einen Blödsinn sagst, sag ich aber gar nicht. Ich habe keine Ahnung.
Ja, also ich finde es super spannend, weil dieses Modell hat in etwa 500 bis 600 Gigabyte. Und da denke ich mir, meine Urlaubsfotos haben mehr. Und da ist jetzt nicht das Wissen der kompletten Welt enthalten. Da sieht man einfach, wie cool diese Entwicklung ist, dass man quasi ein Modell entwickelt, das so effizient ist, quasi wie die Umrechnung ist in dieses Weltwissen, in quasi mathematische Berechnungen, ist total spannend. Also hat mich auch total fasziniert, wie kompakt diese Modelle sind und mittlerweile auch die Anforderungen, dass man sowas auch bei sich laufen lässt. Es ist immer noch sehr teuer, das bei sich selbst hosten zu lassen.
Lass jetzt schlussfolgern, dass das gesamte Wissen der Welt nicht mehr Speicherplatz braucht wie deine Urlaubsfotos. Wir sind eigentlich schon am Schluss angelangt, nachdem der letzte Podcast knapp 40 Minuten war und wir uns irgendwo so bei 30 einpendeln wollen, haben wir es eh wieder nicht ganz geschafft. Wir wollen schließen mit einer Publikumsfrage, wie in jeder guten Fernsehshow. Wir haben ja in der ersten Folge angekündigt, wenn irgendwer Fragen hat, wenn irgendwer irgendwelche tollen Erlebnisse mit KI gehabt hat, teilt es uns gerne mit. Das gilt natürlich für alle weiteren Folgen auch. Wir haben ein Thema von einem Hörer, der bei DSGVO-konform gehosteten KI-Modellen, also die jetzt keinen unmittelbaren Konnex zum Internet haben, warum diese KI-Modelle nicht wissen, welche Modellreihe sie sind. Also wenn man jetzt über API-gehostetes GPT-5 fragt, okay, welches GPT-Modell bist du, wird er nicht sagen, ich bin GPT-5. Hannes, magst du da Licht ins Dunkel bringen?
Ja, sicher. Die Antwort ist grundsätzlich recht einfach. Und zwar, man muss ja sich vorstellen, dass diese KI-Modelle trainiert werden. Die werden trainiert am kompletten Wissen der Welt aus dem Internet zu einem gewissen Datum. Das KI-Modell wird erst dann released, wenn das Training der KI abgeschlossen ist. Das heißt, ein GPT-5 ist erst fertig, wenn das Training von GPT-5 vollendet ist. Zum Zeitpunkt des Trainings gibt es noch kein GPT-5. Darum wissen die Modelle nicht, wer sie quasi selbst sind, weil zu dem Zeitpunkt im Training des Weltwissens nichts bekannt ist von diesem Modell. Dasselbe, wenn man KIs fragt, die jetzt keine direkten Internetanbindung haben, welches Datum das heute ist, dann steht da in sehr, sehr vielen Fällen das letzte Datum der Trainingsdaten. Also wann quasi das letzte Wissen der Welt aufgenommen worden ist. Das ist eigentlich relativ simpel die Antwort, warum man da immer so einen gewissen Zeitfenster hat, wo dann die KI nichts mehr weiß.
Haben wir auch schon erlebt bei Vertragsprüfungsassistenten, wo von mir aus der September 2025 drin gestanden ist und der hat dann gesagt, okay, da gibt es einen Datumsfehler, weil das Datum gibt es noch nicht. Ist genau diese Thematik, das heißt, die KI kann nichts lernen, was in der Zukunft liegt, außer man nimmt halt KI-Modelle, die einen Live-Internet-Zugang haben, aber auch da kurzer Disclaimer, diese Modelle sind per se nicht DSGVO-konform, weil ihr die mit irgendwelchen Informationen von euch im Internet suchen müssen. Das heißt, auch da sollte man oder muss man eine klare Differenzierung treffen.
Sobald es um personenbezogene oder sensible Daten geht, immer Offline-Modelle verwenden, denn man weiß nicht, welche Anfragen das Modell im Hintergrund dann quasi ins Internet gibt. Das könnte sehr, sehr, sehr grobe Datenschutzverstöße geben. Da muss man wirklich aufpassen. Und wenn man jetzt einfach in den Cloud bzw. in ChatGPT, dann hat man grundsätzlich das Problem, dass die Daten nach Amerika gehen, aber dann nochmal zusätzlich das Thema, dass dann vielleicht querverweise ins Internet reinkommen und das wäre fatal.
Darum unterscheiden wir das auch. Ja, wir sind am Ende angelangt. Es war heute unsere erste Aufnahme, die wir nicht im selben Raum gemacht haben. Ich glaube fast oder ich befürchte fast, dass das eigentlich das Standard-Setup werden wird, dass wir uns heute über Video sehen aus Effizienzgründen. Nächste Folge. Wir haben einiges im Gepäck. Wir werden kurz berichten von der Mobilitätskonferenz in Wien, beziehungsweise auch über die weiteren Entwicklungen. Wir haben neue Hardware bestellt und werden die im Braining integrieren. Auch da werden wir euch up to date halten. Und bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Hannes, dir danke für die Zeit.
Philipp, danke, hat mich gefreut. Ich freue mich schon wieder aufs nächste Mal.
Ich mich auch. Bis bald.